Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Schicksale, die Geschichte der Münchner Kammerspiele und ihrer Mitarbeiterin in der NS-Zeit. Mein Name ist Martin Walder-Stauber, ich bin Dramaturg an den Münchner Kammerspielen und leite den künstlerischen Forschungsbereich Erinnerung als Arbeit an der Gegenwart. Und wie vergangene Woche angekündigt, sind heute erneut Jan und Klaus Weinziel bei mir. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Und wir haben uns vorgenommen, heute über die Pfeffermühle zu sprechen. Das ist eine Kabarettgruppe, deren Schicksal wohl bekannt und recherchiert ist, es verschiedene Veröffentlichungen gibt und wir das dennoch noch einmal betrachten wollten unter dem Blickwinkel, dass viele der Mitwirkenden enge Verbindungen zu den Kammerspielen haben und dass auch Mitarbeiterinnen unseres Hauses sind, die in der NS-Zeit verfolgt worden sind, fliehen mussten ins Exil, aber daraus auch einen politischen, künstlerischen Auftrag abgeleitet haben.
Das ist sehr schön formuliert.
Ja, das Ganze begann als Pfeffermühle, als Programm in einer Bühne der Bonbonniere in der Neuturmstraße 5. In der Münchner Geschichte ist es direkt hinterm Hofbräuhaus. Wir hier, die wir unter der Therese-Giese-Halle hier miteinander sprechen, sagen, wenn wir oben sind, ist das in Sichtweite der Kammerspiele, die Neuturmstraße 5. Im Grunde beginnt das Ganze, man muss ein Jahr zurückgehen, und zwar in München gibt es 32 und vorher eine massive antisemitische Kampagne gegen die Thomas Mann-Bringsheim-Familie. Und die wird immer schärfer, und die Erika Mann, die Tochter, spielt dabei oder ist eine das Hauptziel der Angriffe der, man muss sagen, der Nazi-Postillen, völkischer Beobachter. Dann gibt es einen illustrierten Beobachter, eine Front. Um nur den Ton zu geben, da schreiben die über eine Veranstaltung pazifistischer Frauen, das war eine
Frauenfriedensinitiative, genau. Also eine europäische, weltweite eigentlich.
Ja, wo Erika Mann als Rezitatorin eingeladen war und Texte las. Und da wird über sie geschrieben, die Haare über einem nicht ganz kopfähnlichen Gebilde im Herrenschnitt frisiert, kurz schon rein äußerlich eine heillose Begriffsverwirrung. Und das Kapitel Familie Mann erweitert sich nachgerade zu einem Münchner Skandal, der auch zu gegebener Zeit seine Liquidierung finden muss. Völkischer Beobachter, 16.01.1932.
Ja? Mit dieser Vokabel.
Das war jetzt wörtliches Zitat. Und gegen diese Angriffe hat Erika Mann mit Hilfe von zwei Anwälten, kommen wir wieder zu den Kammerspielen, nämlich der Kanzlei Hirschberg-Löwenfeld. Das waren gleichzeitig die Justiziare der Kammerspiele. Und die zusammen mit Kaufmann eine Sozietät gegründet hatten. Und die klagten und haben den Schriftleiter des illustrierten Beobachters zu einer Geldstrafe von 1500 Reichsmark verurteilen können. Das gelang. Ne? Das wurde dann so. Diese Idee, ein politisches, literarisches, politisches Kabarett zu machen, ist nach allem, was zum Beispiel Irmela von der Lühe in der großen Erika Mann Biografie schreibt, Erika Manns Idee, aber zusammen mit Therese Giese, die im Grunde selber keine Texte schrieb, aber dann eine der wichtigsten Darstellerinnen war, zusammen und der Regisseurin im Grunde, zusammen mit ihrem Bruder Klausmann, dann einem Komponisten, dem Henning, von den Kammerspielen die Schauspielerin Sibylle Schloss, die im Ensemble war. Und dazu kam dann sehr früh, als einer der Autoren auch, man muss dazu sagen, der Großteil der Texte war von Erika Mann. Das war die große Texterin. Und Walter Mehring, auch einer, dessen Bücher so vor 33 von den Nazis verbrannt wurden, hat schon im ersten Programm unglaubliche Texte und dann auch im Exil, da kommen wir später drauf, in den Exilprogrammen für die Therese Giehse geschrieben. Ja, also das mal so als...
Und dieses widerständige Programm, also dieses Programm gegen die politischen Verhältnisse und Stimmungsmacherei, feiert Premiere in der Bonbonnière, in der unmittelbaren Nähe der Kammerspiele, am 1. Januar 1933. Das ist das erste Programm, das hier in München stattfindet. Und weil du die Exilprogramme erwähnst, alle weiteren sind bereits im Exil, denn nach der Machtergreifung verlassen die Mitgliederinnen der Pfeffermühle relativ zügig Deutschland. Es gibt die Geschichte, wie Therese Giehse.
Pass auf, Sie haben, wusste ich auch, muss auch immer wieder nachschauen, Sie haben noch ein zweites Programm in München am 1. Februar. Also 1. Januar, das erste Programm, ein komplettes neues Programm, wahrscheinlich auch mit der ein oder anderen Aufnahme, fast ein komplettes neues Programm, 1. Februar 1933.
Unmittelbar, auch noch. Unmittelbar ja. Nach der Machtergreifung.
Ja. Und da ist zum Beispiel dann eine weitere Person, ein Komponist, Eugen Auerbach. Auf den waren wir bisher überhaupt nicht gestoßen und wieder durch eine Zeile in einem Erika Mann-Text. Einer, der aus, glaube ich, Wuppertal nach München kam und der Begleiter Karl Kraus war und mit Karl Kraus zusammen an den Kammerspielen in Nachtprogrammen auftrat. Immer massiv angegriffen wieder, rechtlich vertreten wieder von Hirschberg Löwenfeld. Das heißt, Hirschberg und Löwenfeld, die beide dann, Löwenfeld gleich 33 und
beide
33, genau.
Der eine saß 5 Monate im Gefängnis und ist dann.
Genau, Hirschberg wurde zunächst gleich in Dachau und der Löwenfeld praktisch ohne irgendetwas.
Im Gefängnis in der Au, Klaus.
Wer?
Der ins Gefängnis kam.
Hirschberg?
Ja, ja. Saß 5 Monate im Gefängnis in der Au.
Mhm, weiß ja, ich.
In Schutzhaft, was ihn bewahrt hat davor, nach Dachau zu kommen. Okay, okay. Also das muss man so sehen.
Und beide verlassen aber 33 genau. im Jahr der sogenannten Machtergreifung Deutschland.
Und beide veröffentlichen, beide leben in New York, sterben auch in New York, beide veröffentlichen Erinnerungen. Und das sind 2 Bücher, die unglaublich sind.
Politisch.
Und das Löwenfeld-Buch, das können wir irgendwann genauer angeben, kann man über die politische Bildungszentrale, die Bayerische, bestellen. Für
4 Euro.
Fürs Porto, für 4 Euro. Das sind 2, also.
So. Und zur Pfeffermühle.
Ja.
Therese Giehse ist ja Teil des Ensembles der Münchner Kammerspiele. Und wenn ich mich recht entsinne, geht die Geschichte so, dass während einer Probe, eigentlich ist eine Probe angesetzt, sie diesen Moment nutzt, um über die Grenze zu kommen in die Schweiz am 13. März 1933.
Ja. und wird dort dann von Erika Mann abgeholt. Ja. Die, es gibt dann nochmal eine andere Geschichte immer, aber diese Spur haben wir noch nicht weiter verfolgt und ist im Grunde auch nicht, ja, führt möglicherweise nicht weiter. Es heißt, die Nazis wollten diese berühmte Schauspielerin, die praktisch der Vorstellung der Volksschauspielerin Hitlers entsprach, nach München locken. Und sie hat diese Verlockung nicht nachgegeben. Wie immer, Therese Giehse blieb im Exil und kam erst 1949 mit großen Vorbehalten wieder zurück. Ja. Und Erika Mann kam überhaupt nicht mehr zurück. Sie blieb in
den USA.
Sie kam aus Amerika in die Schweiz zurück. Ja.
Aber nicht nach Deutschland.
Nicht nach Deutschland. Ja.
Und die Pfeffermühle lässt sich nieder in Zürich und feiert dort und neue Premieren, noch ein neues Programm.
Im September 33 mit der Truppe und da stoßen dann noch andere mit dazu.
Wie die Tänzerin Lotte Goslar beispielsweise.
Ja. Und von dort aus gehen die auf Tour in ganz...
Tournee praktisch im gesamten deutschsprachigen Raum und auch in Frankreich und Holland um das Deutsche Reich herum.
Genau. Ja. Dorthin, wo sie sich frei bewegen können.
Ja. Ja. Und wo sie ein Publikum haben, also auch in Prag.
Und man sieht, wie diese Karte sich auch verändert mit den verschiedenen politischen Entwicklungen. Ja. Und man sieht auch, dass es Saalstörungen gibt, nicht nur...
Gibt es auch in der Schweiz, gibt es...
Weil es in diesen Ländern ja faschistische Bewegungen gibt. Ja. Also die, und es geht bis rein auch zu... gibt zum Beispiel eine, vor einem Auftritt in Österreich, hat eine Zeitung davor gewarnt, dass da österreichfeindliche und österreichschädliche Programmpunkte drin sind. Dann hat sie mit Anwalt eine Gegendarstellung in dieser Zeitung erwirkt. Also das war nicht, ja, bis nach Prag, also überall im deutschsprachigen Raum. Und das hieß aber auch, im Emigranten, überall waren, entstanden ja Emigranten-Communities. Und das war die, sie haben insgesamt mit nach dem Exil über 1000 Aufführungen. Das war wirklich ein, bis 36.
Ja, so. Und vermutlich trafen Sie auch bei dieser Tournee auf Personen, mit denen Sie in München gearbeitet hatten. Wir haben ja in vorherigen Gesprächen auch erwähnt, wie die Menschen nach Prag flohen oder nach Wien, um dort weiterarbeiten zu können. Es gibt eine Textstelle aus dem Jahr 1968, in der erinnert Erika Mann zum 70. Geburtstag von Therese Giehse an diese Zeit. Vielleicht lohnt es sich, kurz da hineinzublicken. Ja. Was wollten wir? Die Nazis bekämpfen. Engagiert war sie. So hochkarätig, dass sie Kopf und Kragen riskierte bei uns und ihr München verlassen musste. Sehr lange vor der Zeit, will sagen, vor den Nürnberger Gesetzen und will sagen, sofort. Ihre Verhaftung, der Pfeffermühle wegen, stand bevor. Sie hatte Freunde, die hatten Nazi-Freunde und warnten sie. Sie floh während einer Probe über Österreich in die Schweiz. An der Grenze holten wir sie ab, der Rumpelfort und ich. Wo gehörten wir nun hin, von nun an auf wer weiß wie lange? Wir wussten es. Ins Exil. Und wo immer wir waren, würden wir daheim sein. Im Exil. Wir waren Fremde überall, nur zur Not geduldet von Behörden, die sich gehalten sahen, uns jede direkte politische Betätigung zu untersagen. Immer indirekt hieß also unsere Losung. Kein Name, auch nicht der unseres verdorbenen Landes, ist je bei uns gefallen. Ein Text zur Erinnerung an die Arbeit der Pfeffermühle und auch ganz konkret an Therese Giehse, die, man würde heute vielleicht sagen, die Frontfrau war, ja, dieser Kabarettgruppe.
Von den Eiern, dann gab es noch eine Idee nach Amerika mit dem Programm The Peppermill. Und übrigens größte Bedenken der Therese Giese, aber sie machte die Dinge mit und es kam auch zu Gastspielen, aber es zeigte sich, dass in Amerika mit dieser Art von ernst scharfer Satire sie überhaupt nicht ankamen und das Ganze
war ein großer Flop. Ja.
Aber das Anliegen war klar, das war 1937, ja. Die Kreise wurden enger, die Möglichkeiten in Europa aufzutreten schwieriger.
Sie, Therese Giese und die gingen zurück, praktisch Musiker der Truppe Markus Henning ging nach Deutschland zurück und machte, glaube ich, Filmmusiken und so weiter, starb im hohen Alter. Erkermann wurde ausgebürgert, wie die ganze Mann-Familie. Und sie wurde die große Kampagne, sie führte die antinationalsozialistische Kampagne international. Ja? Also
sie arbeitete unermüdlich mit Vorträgen, ja, vor Frauenunionsversammlungen an Universitäten. Also wie die das Pensum geschafft hat, das ist unglaublich.
Um die amerikanische Gesellschaft darauf vorzubereiten, einzugreifen in Europa.
Ja. Ja. Sibylle Schloss, die von 31 bis März 33 im Ensemble der Kammerspiele war und zu dieser Truppe dann mit nach der Flucht in die Schweiz gehörte, die emigrierte auch 36 in die USA, besuchte 38 nochmal ihre Eltern, die nach Holland hatten fliehen können, ging zurück in die USA. Die Eltern wurden deportiert und ermordet und sie starb im hohen Alter von 97 in Manhattan. Man über diese lange Zeit dann in Amerika nach 45 ist über sie nichts bekannt.
Ich erschrecke immer, wenn du dieses Kapitel erzählst, weil es diesen letzten Besuch noch gibt. Diesen letzten Besuch der Eltern in den Niederlanden 1938.
Und da war es war in Holland noch ein Safe Haven, ja?
Ne? Ein sicheres europäisches Land.
Ja. Noch vor Kriegsbeginn.
Ja, die Eltern, Schwiegereltern von Edgar Weil auch, nach Holland gegangen, schon früher. Und ganz viele Teile der Familie haben überlebt, aber er ist eben dann nach Mauthausen verschleppt worden und ermordet worden.
Und diese deutsch-holländische Geschichte ist eine ganz spezielle Geschichte auch. Walter Mehring, der als Texter, der emigrierte ebenfalls über Paris in die USA, kehrte 1953 zurück nach Deutschland und war 1960 an den Kammerspielen eingeladen zu einer Diskussion der Mythos der 20er Jahre und kam 1966 nochmal zu einer Lesung. Da gab es dann den Werkraum bereits aus seinem Ketzerbrevier, von dem es einer der berühmtesten Texte der Kammerspiele, der Emigrantenchoral.
Du meinst des Kabaretts.
Der Kammerspiel Pfeffermühlen, exzellenten Connection. Ja, der Emigrantenchoral. Aber da gibt es in einem Video, den du machtest,
eine Aufnahme.
Gibt es tolle Aufnahmen von zwei oder sogar drei, ich weiß es, von.
Es gibt eine mit Julia Riedler.
Die Julia Riedler.
Im Innenhof der Kammerspiele.
Ja. Und von der Seine Bosbay, glaube ich, auch, oder?
Ganz genau. Und vielleicht nur, um einen Eindruck zu geben, vier Verse. der Migrantenchoral. Die ganze Heimat und das bisschen Vaterland, die trägt der Emigrant von Mensch zu Mensch, Land auf, Land ab. Und wenn sein Lebensvisum abläuft, mit ins Grab. Das sind die letzten Verse aus diesem Text.
Der Komponist, den wir am Anfang nannten, Eugen Auerbach, der mit Karl Kraus an den Kammerspielen aufgetreten war, der emigrierte nach Frankreich, Schweiz, Frankreich, wurde dort verhaftet, in Drancy interniert und nach Auschwitz deportiert und ermordet.
Und vielleicht noch als Hinweis, die Geschichte der Pfeffermühle ist in München wohl bekannt und Therese Gieser als Identifikationsfigur dieses Hauses, trotz der Schwierigkeiten auch, also sie hatte nicht vergessen, was andere Kolleginnen, die in der NS-Zeit hier geblieben waren, als Mitläufer zumindest, wenn nicht sogar als Täter, mitgemacht hatten, wurde zur Identifikationsfigur der Kammerspiele auch in der Nachkriegszeit, in den vielen Jahrzehnten, in denen sie dann noch zwischen Zürich, Berlin und München auftrat. Und auch ein Ergebnis dieser Arbeit an den Schicksalen der Mitarbeiterin der Münchner Kammerspiele ist, dass die Therese-Giese-Halle, früher Kammer 2 oder Spielhalle, diesen Namen trägt, um ganz klar auf diese Tradition der Kammerspiele hinzuweisen, auf diese widerständige Tradition, diese sehr mutige Frau und großartige Künstlerin. Und ebenso aus demselben Grund gibt es diese Büste im Eingangsbereich des Schauspielhauses, wie Therese Giese mit erhobenem Zeigefinger auf die vier Männerbüsten gegenüber blickt und alle, die ein Ticket kaufen oder in das Schauspielhaus kommen, sehen nun Therese Giese als identitätsstiftende Figur der Geschichte der Münchner Kammerspiele.
Das ist doch ein unglaublich gutes Ergebnis dieser Recherchen, dass man sieht, dass sich was verändert, in der Wahrnehmung auch. Ja? Nicht bloß im Kopf, sondern auch sichtbar. Der Text an der Therese-Giese-Halle ist auch sehr eindrucksvoll.
Ja, und ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit für uns, die wir heute an diesem Theater arbeiten, diese Traditionslinien zu verstehen. Was sind Referenzpunkte, auf die wir stolz sein können, der Geschichte dieses Hauses, Personen, aber auch ästhetische und politische Grundsätze der Arbeit dieses Hauses vor 33, auf die wir uns besinnen können, die wir vielfältig, glaube ich, ohnehin fortspinnen, aber umso besser, wenn wir das im historischen Bewusstsein der Tradition tun. Vielen Dank an euch beide für das heutige Gespräch und ich freue mich, dass wir uns bald wiedersehen.
Ja. Danke.